dürfen. Und danke dir auch für die Einleitung. Der Psalm 139 ist auch mein Lieblingspsalm und das passt, glaube ich, auch ganz treffend zu dem Thema, was wir heute Morgen betrachten wollen. Einfach ein großer Gott, der dich und mich kannte, bevor ja, wir geschaffen wurden, der aber auch unsere Nöte kennt, unsere Schwachpunkte, unsere Schwächen, aber uns zur Seite steht und uns auch daraus führt. Und heute wollen wir eine Begebenheit aus dem Alten Testament zusammen betrachten. Ihr kennt sie bestimmt alle. Ein Diener Gottes, ein Prophet, ein Glaubensvorbild, ein Held. Ja. Und doch hatten es die Propheten damals nicht so einfach. Sie mussten oft Unheil voraussagen. Sie mussten zu den Königen gehen und sagen, dass Gott Gericht spricht. Und ja, für sie oftmals bestimmt auch eine Herausforderung. Es war nicht so einfach, wie es wir manchmal haben, weil es schwarz auf weiß hier in der Bibel steht, sondern sie mussten auch ein enges Glaubensverhältnis zu Gott haben und das gilt natürlich auch uns. Aber die Propheten haben oft auch Wunder erlebt und auch in Zeiten von Not und Schwachheit einfach Gott groß und verherrlichen können, groß machen können. Ja, Elia ist der Prophet, um den es heute Morgen gehen soll. Und der Elia, der lebte in der Zeit, als der Ahab König war. Und in der Bibel steht, in 1. Könige 16, Vers 30 steht, über den Ahab: Der Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen sind. Ja, das Volk war abgefallen. Sie wollten nimmer wissen, was Gott sagt, was die Gesetze, die sie über Mose gekriegt haben, was die sagen, sondern sie sind lieber haben der Isabel und den Götzen nachgeeifert, haben den Baal angebetet, haben Opfer gebracht. Ja, und so herrschte auch eine große Verfolgung im ganzen Land. Die Gottesfürchtigen, die Propheten, die wurden gehetzt, gesucht und ausgerottet. Und der Elia, der musste auch gucken, wie er einfach überlebt. Und er müsste auch fliehen. Ja, und auch jetzt gerade haben wir eine bewegte Zeit und in den letzten Tage, Wochen haben wir uns als Familie immer wieder die Frage gestellt, ja, wie gehen wir mit der Situation in Deutschland, mit dem vielen Leid, mit dem Krieg, mit der Lebensmittelknappheit, mit den Informationen über Medien und so weiter, wie gehen wir da als Familie mit um, aber wie gehen wir auch als Gläubige damit um? Das vorherrschende Thema in der Kantine bei uns, das ist immer ganz lustig, ich laufe dann immer mein Tablett zurückbringen und an jedem Tisch hört man so ungefähr die gleichen Themen, über die Menschen reden. Das heißt, das sind die vorherrschenden Themen, die zurzeit auch in unserer Gesellschaft da sind. Viele Menschen sind gefangen in Angst, in Panik und wissen nicht, wie es weitergeht. Was ist da jetzt meine Aufgabe? Wie kann ich da vielleicht agieren? Und da wollen wir uns auch ein bisschen Gedanken machen. Welchen Weg wollen wir gehen? Wollen wir auch vielleicht in den Supermarkt gehen und dann noch schnell die letzte Flasche Öl ergattern? Und ich glaube auch, wenn wir über Öl, über Mehl reden, sind wir beim Elia ganz gut da. Ja, auch er hatte das Thema. Und nicht nur er, auch die Leute damals, ja, dass die Hungersnot, die ich schon angesprochen hatte. Und Elia, er ist uns auch ein Glaubensvorbild, weil er hat das umgesetzt, was Gott von ihm wollte, was Gottes Pläne waren. Er hat nicht selber agiert, sondern er stand im Austausch mit Gott. Und Gott hat ihm die Vollmacht gegeben, auch über Regen oder über Naturgewalten. Und ja, die Weissagungen, die er getroffen hat, das waren trotzdem auch immer Gehorsamsschritte, die der Elia durchleben musste. Er musste vertrauen, dass das, was er jetzt den Menschen mitteilt, dass das von Gott kommt, dass das nichts Eigenes ist, sondern dass es gegründet ist auf Gott, dass es die Eingebung war von ihm. Sonst hätte es nicht funktioniert, sonst wären es seine eigenen Ideen gewesen. Aber so wusste er, es ist von Gott und das muss geschehen und es wird geschehen. Und so musste er zum König sagen, ja, dass die Taten, die er tut, dass die böse sind vor den Augen Gottes und dass es deshalb nicht regnen wird und dass die Hungersnot kommen wird. Und die nächste Begebenheit, als der Elia dann an dem Bach Krit so eindrücklich versorgt wurde, er kann Wasser trinken aus dem Bach, die Raben versorgen ihn und er hat keinen Hunger zu leiden. aber er sitzt trotzdem irgendwo fernab von der Gesellschaft, er sitzt in Einsamkeit da, er hat bestimmt auch viel Zeit zum Nachdenken und er stärkt auch seine Beziehung zu Gott. Ja, und dann, eines Tages geht auch da das Wasser aus und Gott schickt ihn weiter, er hat wieder einen Auftrag für Elia, er schickt ihn zu der Witwe und ihrem Sohn. Ja, und jedes Mal, wenn ich auf die Geschichte stoße, dann kommt in mir unweigerlich so das Thema hoch. Er kommt da zu einer Frau, die kurz vor dem Tod ist, die nicht mehr weiß, wie sie überleben soll. Und das Erste, was er zu ihr sagt, ist, ey, bevor du das letzte Brot backst, gib's bitte mir. Ich will es essen und danach kannst du dann und dein Sohn versorgt werden. Ja, und sie steht da und ihr bleibt nichts anderes übrig. Und nur dadurch, dass sie sich darauf einlässt, sieht sie dann auch Gottes Versorgen für sie, für ihre Familie. Ja, und dann kommt der nächste Schicksalsschlag. Ihr Sohn stirbt und der Elia geht mit ihm hoch, betet, legt sich über ihn und Gott erweckt ihn wieder. Und das große Zeichen, das hat auch sie dann mitgekriegt. Und sie konnte jetzt auch ausrufen, das Herrn Wort in deinem Mund ist Wahrheit. Und ich denke, es waren schon auch immer wieder Zweifel bei ihr da. Stimmt das alles, was der Elias sagt? Wie geht's weiter? Und ja, an dem Tiefpunkt war sie trotzdem jetzt empfänglich und hat begriffen, okay, Gott ist da, Gott ist der Große, der jetzt auch hilft. Und 3 Jahre später kommt dann endlich der ersehnte Auftrag auch an Elia. Auch er hat darauf gewartet, zu Ahab zu gehen und ihm zu sagen, dass es regnet. Und der Ahab, der sieht den Elia und fragt ihn vorwurfsvoll, bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Ja, er hat es immer noch nicht kapiert. Und der Elia sagt ihm ins Gesicht, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und dein Vater und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und du den Baalern nachgelaufen bist. Ja, das war das Kernproblem, das der Elia jetzt auch wieder aufgegriffen hat. Aber er durfte auch eine Botschaft mitbringen und ja, hat gesagt, das Volk soll sich versammeln. Und sie haben dort auf dem Karmel die Opfer gebracht, die eine Seite, die lange gerungen hat, sich ja, selbst kasteilt hat, sich verletzt hat und nichts ist geschehen. Und dann hat Elia Feuer vom Himmel fallen lassen, weil Gott das Feuer geschickt hat. Und ja, die Leute sind aufgewacht. Und hier möchte ich jetzt mit unserem Bibeltext einsteigen. Ich lese aus dem 1. Könige 19, die Verse 1 bis 18. 1. Könige 19. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus, tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr kam vorüber, und ein großer starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimis, zum König über Israel salben, und Elisa, den Sohn Saphtas von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Tier. Ja, der Elia, der kommt gerade noch von irgendwie seinem Hoch in seinem Leben, in seinem prophetischen Handeln. Er hat die Taten auf dem Karmel miterlebt. Und jetzt flieht er. Und der Elia, er kommt in einem Tiefpunkt seines Lebens an. Er hat keine Kraft mehr. Er hat irgendwie keine Motivation mehr, weiterzugehen, weiterzukämpfen. Er ist innerlich am Boden. Er resigniert und er sieht die Probleme einfach um sich herum, die nie zu Ende gehen. Was ist das Problem? Die Isabel, er hat gehofft, durch die Tat jetzt auf dem Karmel kommt auch die Isabel irgendwie zur Vernunft. Aber nein, sie schickt gleich hinterher: Ich werde dich suchen und ich werde dich umbringen. Und das gibt dem Elia hier den Rest. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr und er flieht. Er will sein Leben retten und er will auch den Umständen entfliehen. Er geht in die Wüste und dort kommt er vor Gott und sagt: Gott, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, lass mich sterben. Ja, ich denke, es ist eine ganz menschliche Reaktion hier vom Elia. Er sieht auf die Umstände und geht davon. Aber Gott ist noch nicht fertig mit dem Elia. Er möchte ihn weiter gebrauchen und so schickt er seinen Engel und versorgt den Elia dort mit Brot und mit Wasser. Er stärkt ihn für eine Reise ihm entgegen zum Berg. Er sagt: Komm vor mich, komm vor mein Angesicht. Und so kann Elia nach der Stärkung auch die 40 Tage, 40 Nächte reisen. Und ja, ich denke, das waren auch herausfordernde Tage für ihn, in der Stille, in der Resignation, in der Einsamkeit auszuhalten und auch aktiv zu ringen: Gott, was ist dran? Und das können wir auch vom Elia lernen. Und in Jakobus 5, Vers 17 im Neuen Testament lesen wir dann über den Elia: Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Ja, schwach wie wir. Für uns ist es immer so ein Glaubensheld. Ja, der hat was mit Gott erlebt. Er war nah dran. Er hat da Wunder und erlebt. Er hat viel bewegt. Ja, er hat so den Tod sogar nicht gesehen. Und doch hier das Zeugnis über Elia, genauso schwach wie wir. Und ich denke, auch das, um das wir hier gerade auch, oder wo es hier drum geht, ist einfach auch so die andere Seite von Elia, der genauso mit den Anfechtungen zu kämpfen hat, mit der innerlichen Resignation. Und ja, ich denke, bei uns ist es doch manchmal genauso, dass wir Anfechtungen haben, die uns irgendwie drücken, dass wir innerlich resignieren, dass wir Mutlosigkeit verspüren, dass wir auch immer wieder irgendwie zu Fall kommen und nicht wissen, wie geht's weiter. Gott, was willst du als nächsten Schritt von mir? Wir investieren vielleicht viel für Gott, wir opfern unsere Zeit, unser Geld, wir bringen uns in der Gemeinde ein, wir beten für Leute, wir missionieren, wir kämpfen auch für die gute Sache. Und am Ende gucken wir so und denken: Ja, was hat das jetzt alles gebracht? Ja, vielleicht hat sich keiner bekehrt. Vielleicht beten wir schon lange um Kinder, um Familie, um Familienangehörige, um Freunde, um Arbeitskollegen. Und dann kommt vielleicht nur das Zeugnis zurück, ach, lass mich in Ruhe, du mit deinem Gott, schön für dich, dass du es glauben kannst, aber für mich ist das nichts. Und du musst doch tolerant sein und jedem das Seine. Sind vielleicht für uns auch immer wieder so Nackenschläge, wo wir auch herausgefordert sind, dran zu bleiben und auch, ja, nicht zu vergessen, dass Gott der Auftraggeber ist, dass wir für ihn in der Welt laufen, dass wir für ihn auch Evangelium verkünden, das ist doch unser Auftrag. Und auch bei mir waren immer wieder so, ja, Anfechtungen, auch im Glaubensleben, wo ich dann auch immer wieder in den Psalmen stolpern wir da zigfach drüber, wo gottesfürchtige Menschen vor Gott stehen und sagen, Gott, ich sehe hier die ganzen Menschen um mich rum und irgendwie denen gelingt es und bei mir ist manchmal irgendwie der Wurm drin. Ich habe keine Kraft mehr, ich habe keinen Mut mehr. Und ein so ein Psalm vom Asaf ist der Psalm 73 und ich möchte da nur einen Auszug lesen, ab dem Vers 12. Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist allen Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Aber so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, und das ist doch auch so der Perspektivwechsel, der oftmals dran ist. Weg von den Problemen hin zu dem, der großen Gott, der alle Fäden in der Hand hat, der heute wirkt, der in meinem Leben wirkt, auch in deinem Leben wirken möchte und auch dein Leben gebrauchen möchte, um in anderen Leben zu wirken. Und auch weiter hinten im Psalm lesen wir dann, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Ja, was für eine schöne Zukunft, was für eine schöne Verheißung. Und doch ist es ein Kampf, fest an ihm zu bleiben. Gott hat verheißen und uns nicht aus, oder keiner kann uns aus seiner Hand reißen. Aber es ist immer wieder Anfechtung, Herausforderungen im Alltag. Ja, der Elia, der tut gut daran, auch in Gottes Gegenwart zu kommen. Und er geht dem Berg entgegen. Ja, der Horeb ist ja nicht irgendein Berg. Wir wissen von Mose die 10 Gebote dort. Aber auch das goldene Kalb, was das Volk Israel ganz bewusst auch die Zeit genutzt hat, um Götzen anzubeten, um einen anderen Weg einzuschlagen. Sie erleben so viel mit Gott, sie werden versorgt und trotzdem nutzen sie die Abwesenheit, um wieder auf eigene Wege zu gehen. Und der Elia, der kommt jetzt am Berg an und das Erste, was er macht, und das ist mir auch irgendwie so groß geworden, weil es auch wieder ein Stück weit, ja, ein Bild sein soll, auch für seine Schwachheit. Er zieht sich zuerst mal zurück in die Höhle. Gott möchte ihn dort haben und er kommt dorthin und er geht in die Höhle. Ein Stück weit vielleicht auch möchte er einfach die Konfrontation meiden. Vielleicht hat er noch innerlich eine Blockade, zu sagen, so kann ich erst mal nicht vor Gott kommen. Und ja, wie oft schmollen auch wir manchmal und warten erst mal ab und sagen Gott auch, nimm doch jemand anderen, mich kannst du doch gar nicht gebrauchen. Ich bin doch viel zu schlecht und ich bin so schwach, nimm doch jemand anderen. Aber nicht mit Gott. Gott möchte genau hier auch den Elia haben. Und er möchte den Plan, den er mit seinem Leben hat, auch weiterführen. Und so fordert er ihn auf, wir haben es gelesen in Vers 11. Gott spricht zu ihm, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Ja, das ist auch eine Aufforderung an uns, die uns manchmal nicht so einfach fällt, aber wo es manchmal auch das harte Wort braucht, zu sagen, Benny, komm raus aus deinem Loch, komm mir entgegen, tritt vor mich, ich möchte dich auch beschenken, ich möchte dir neuen Mut geben. Und möchte dir auch begegnen durch mein Wort. Und das ist auch immer wieder mit Kampf, mit Glauben verbunden. Und Elia kommt dem nach. Zum Glück kommt er dem nach. Er möchte Gott begegnen, er möchte mit ihm reden. Und Gott begegnet dem Elia nicht wie damals beim Mose vielleicht noch durch Donner, durch Feuer, sondern in dem allen war Gott jetzt nicht zu finden, sondern es war in der Stille. Es war in der Ruhe, es war in ja, in dem leisen Säuseln, wie es in der Bibel steht. Und Gott möchte dem Elia hier auch einfach zeigen, du, ich bin bei dir, auch wenn du vielleicht verlassen dich fühlst, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Auch in der Stille, auch in der Ruhe, vielleicht auch in dem so ja, vordergründigen Stillstand geht mein Werk weiter. Und Elia, er erkennt sofort, dass es Gott ist, der da vor ihm kommt. Und er verhüllt sein Angesicht vor Gottes Heiligkeit. Und Gott fragt ihn jetzt ganz direkt in Vers 13. Was willst du hier, Elia? Ja, jetzt hat Elia die Möglichkeit, sein Anliegen vorzubringen, ja, sein Herz zu öffnen gegenüber Gott. Und er klagt an und spricht, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ja, das ist sein Problem, dass er jetzt ganz offen auch Gott sagt. Und Gott weiß es schon, aber er möchte es auch nochmal dem Elia abnehmen. Und Gott ermutigt ihn und er zeigt ihm auch auf, Elia, du glaubst, du bist der Einzige, der übrig geblieben ist, aber ich habe 7000 Mann in ganz Israel übrig gelassen. 7000 Mann, die auch auf dem Weg sind, die ich auch leite und die ich auch dir zur Seite gestellt habe, dass du nicht dich alleine fühlen musst. Und das ist doch eine Zusage für uns, dass wir uns als Gemeinde, als Glaubensgeschwister haben dürfen, weltweit, und das sind weit mehr als 7000, dass wir einfach, ja, auch in den Krisen, in den Lebenskrisen, in den Glaubenskrisen, in den Zweifeln, die uns auch immer wieder einholen, wir uns auch darauf gründen dürfen, hey, wir sind nicht alleine, wir haben uns gegenseitig und wir dürfen auch voneinander profitieren. Ja, und dann war für mich einfach auch spannend zu sehen, was sagt Gott jetzt zu ihm? Er sagt nicht, ja, jetzt ruh dich mal aus und jetzt gehst du mal hier in die Stadt und dann, oder ans Meer, legst dich da mal 3 Wochen in die Sonne, sondern in Vers 15, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste. Ja, wir erwarten dann vielleicht auch manchmal von Gott, so, jetzt Gott, jetzt habe ich dich erfahren, jetzt habe ich es irgendwie wieder geordnet gekriegt, ich habe wieder Kraft, ich möchte wieder für dich eingesetzt werden. Und doch verstehen wir dann vielleicht auch nicht den nächsten Schritt. Weil Gott jetzt nichts Großes vorhat, wo wir sagen, okay, hey, durch das habe ich jetzt Gott wieder voll erlebt und ich habe jetzt wieder voll Zug drin. Für Elia hat es bedeutet, erstmal wieder durch die Wüste zu gehen, alleine durch die Wüste sich auf den Weg zu machen und dann die nachfolgenden Aufträge mit Könige einsetzen und so weiter dann auch zu erledigen. Ja, ich denke, der Elia, der hätte sich eher was Lockeres gewünscht, jetzt erstmal so in der Übergangszeit. Aber Gott wollte ihn gebrauchen und er wollte vor allem, dass er wieder zur Arbeit geht, dass er sich nicht zuerst mal Zeit nimmt, Auszeit nimmt, sondern dass er gleich wieder, ja, in die Spur findet. Gott hat ihn dort abgeholt, wo er war, vielleicht in einer Sackgasse oder in einem Umweg, den Elia eingeschlagen hat. Aber er hat langfristig ein Ziel mit ihm verfolgt und dahin hat er ihn jetzt auch wieder durch die Wüste gebracht. Und das hat auch immer, oder das hat in der Vorbereitung auch einfach so zu mir gesprochen, weil ja, in unserem Leben gibt es doch auch immer wieder so Wüsten, wo wir Gott ja schon dabei haben, wo wir auch wissen, was dran ist, aber wo wir uns vielleicht manchmal schwer treiben lassen. Wo wir manchmal ja lieber was Großes wollen, was gesehen wird vielleicht, was ankommt, was uns was bringt, was unseren Glauben stärkt. Aber unser Glaube wird auch dadurch gestärkt, wenn wir uns auf das einlassen, wenn es durch Wüsten geht, wenn es durch innerliche, ja, Kämpfe geht, wenn wir auch merken, ich kann gar nichts vorbringen. Ich brauche Gott, ich brauche Jesus im Umsetzen von dem Lebensabschnitt. Und das möchte ich auch euch heute Morgen einfach weitergeben, ja, dass der Schlüssel war im Elias seinem Leben und dass auch der Schlüssel für uns sein soll, dass wir nicht unsere eigenen Wege gehen, sondern ja, dass wir nach Gott, dass wir nach seinem Plan fragen für unser Leben. Und Gott möchte uns gebrauchen. Er möchte uns auch, ja, im Glauben wachsen und reifen lassen und uns auch so vorbereiten für die Herausforderungen, die kommen. Und ich denke, im Leben von Melia konnte man so eindrücklich doch sehen, dass Gott ihn ganz praktisch, ganz materiell versorgt hat. Er hat ihn zum einen den Auftrag gegeben, aber er hat ihn auch körperlich versorgt. Er hat ihn zu Kräften kommen lassen, er hat ihn mit Brot, mit Wasser versorgt. Und das tut er auch heute noch. Auch in deinem Leben, in meinem Leben tut Gott das. Und ja, unsere Ängste, unsere Zweifel, vielleicht auch manchmal unser Egoismus, der uns selber im Weg steht, unsere Resignation, vielleicht auch unsere falsche Prioritätensetzung, vielleicht auch Hunger und Entbehrung, sollen doch auch immer wieder uns dahin lenken, unsere Blicke dahin lenken, dass wir es alleine nicht können. Aber dass es da jemand gibt, der größer ist wie alles. Und ja, die ganze Bibel ist voll von Gottes Größe, von Gottes Allmacht. Und das darf uns doch auch Zuversicht geben, dass Gott alles in der Hand hat, dass es sein Zeitplan ist, dass es sein Plan im Allgemeinen ist, ja, den wir verfolgen dürfen und dass es dann auch gelingen darf. Und dann wünschen wir uns natürlich manchmal, dass Gott uns versorgt und sagt, Benni, hier hast du 1 Million, jetzt kannst du endlich dein Haus bauen und musst nicht mehr arbeiten gehen. Aber bei Gott ist es oft doch ganz anders. Er möchte, dass wir uns mit den täglichen Sorgen beschäftigen und gar nicht so weit, auch viel weiter gucken. Er sieht oft nur den nächsten Tag. Und mir kam dann auch das Volk Israel in Sinn, als sie in der Wüste unterwegs waren und versorgt wurden durchs Manna. Und sie sollten sammeln für einen Tag. Und manche haben gedacht, können wir ignorieren, wir sammeln ein bisschen mehr, dann müssen wir vielleicht morgen nicht so früh aufstehen. Und es ging gleich schief. Es hat geschimmelt, die Würmer kamen, haben es gefressen. Und das hat auch einfach zu mir gesprochen, auch in dem ja, ganz materiellen Fragen, die wir da haben, die wir jetzt auch vielleicht in der jetzigen Zeit haben. Gott will uns versorgen. Gott versorgt uns. Er weiß um alles, was wir brauchen. Und ja, auch im Vaterunser beten wir das manchmal das so ganz drüber. Sagen, gib uns täglich unser Brot. Aber wenn wir dann im Hunger stecken, wenn wir in Entbehrung stecken, dann wissen wir doch vielleicht erst, wie belastbar so ein dahingesagter Spruch ist. Und das ist kein dahingesagter Spruch, das soll unser Gebet sein, das soll unsere innere Einstellung, unsere Haltung sein. Gott versorgt dich, Gott versorgt mich. Und ich möchte noch in Matthäus 6 springen, wo es ja auch ums falsche Sorgen geht und ums Versorgen, aber auch durch Gott. Und Matthäus 6, ich sage es gerade schön auf. Ja, da mahnt uns Gott auch ganz bewusst. Er sagt, die Heiden trachten danach, aber euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Er weiß es schon, bevor ihr euch Sorgen macht. Und es ist doch auch die Aufforderung, ja, dass wir die Sorgen, sag mal, auch aktiv bekämpfen. Dass es nicht uns überkommt und dass es uns ängstigt und dass ja, unseren ganzen Alltag bestimmt. Matthäus 6, Vers 34. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ja, das heißt doch so einfach ein bisschen, wir haben jeden Tag Herausforderungen, wir haben jeden Tag Kämpfe, aber wir dürfen die Zukunft Gott abgeben, unsere Sorge bei ihm abladen. Und auch hier einfach noch das schöne Beispiel, was die Vögel im Himmel, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Das ist doch die Frage, die wir beantworten sollen. Eine offene Frage an uns. Du bist Gott unendlich wichtig. Und ja, mit dem Gott an unserer Seite dürfen wir auch die Täler, die vielleicht in unserem Leben manchmal zu durchwandern sind, ja, bestehen. Dürfen Glaubensprüfungen sein, die auch uns wieder zu Kräften kommen lassen, wo Gott uns versorgt, ganz praktisch, aber vor allem auch unseren inneren, inwendigen Menschen, ja, dass wir wissen, das ist die Sache, vor der wir einstehen können, weil es Gottes Sache ist, weil wir für ihn kämpfen dürfen und weil es dann gelingen darf. Da wünsche ich euch und mir Gottes Segen auch für die kommende Woche.